Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ijoma Mangold, kulturpolitischer Korrespondent der Zeit. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Und wir sind jetzt gerade ein bisschen in Eile geraten hier mit dem Mikrofon, weil wir uns noch informieren wollten über die Mondlandungen, die stattgefunden haben, die noch stattfinden werden. Denn es ist so, dass die NASA jetzt einen neuen Mondanzug, also einen Raumanzug vorstellen wird, der, so liest man, Herr Mangold, ganz geschmeidig sein wird, sodass man dann auf dem Mond nicht mehr rumhopsen muss, sondern sich wirklich gut bewegen kann.
Das ist natürlich das richtig, ja, einerseits schön, andererseits schade, weil zu unserem popkulturellen Gedächtnis gehört ja wirklich der Moonwalk im echten Sinne, also diese verlangsamten Bewegungen, sanft dämpfend abgefederte. Eigentlich will man ja nicht, dass auf einem anderen Planet alles so ist wie hier, sondern es soll der Alltag schon anders aussehen und sich anders anfühlen.
Gut, dann schreiben Sie also einen Brief an die NASA und sagen, wir wollen bitte dafür sorgen, dass Sie beim alten Mondanzug bleiben.
Bleibt beim alten Style, genau.
Gut, abgesehen vom Mond werden wir ein bisschen diese Stunde über die Türkei und den Konflikt in Syrien natürlich sprechen müssen. Und dann wollen wir auch das Attentat in Halle nochmal in den Blick nehmen, denn das ist ja heute genau eine Woche her. In dieser Mittagsstunde zu Gast Ijoma Mangold, kulturpolitischer Korrespondent der Zeit, also der Wochenzeitung, die Zeit. Im Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden in Syrien spielt der russische Präsident Putin eine tragende Rolle. Das wird immer klarer, obwohl sich Putin gar nicht äußert zu der ganzen Sache. Die Amerikaner ziehen ab, die syrischen Einheiten Assads übernehmen das Terrain in Nordsyrien teilweise. Und da überlässt Amerika also den Russen das Feld. So wird es von einigen Beobachtern gesehen. Herr Mangold, bleibt hier im Studio Politikwissenschaftler Hannes Adomeit vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel ist uns auch zugeschaltet. Guten Tag, Herr Adomeit.
Guten Tag.
Erste Frage aber an Sie, Herr Mangold. Russland steht mit den Kurden, den Türken und den Syrern im Kontakt. Das haben wir so gelesen. Ist Putin, was meinen Sie, der Strippenzieher im Hintergrund?
Oh, ich glaube, das übersteigt meine Kenntnisse vollkommen. Aber man sieht natürlich sofort, wie Macht funktioniert, wo ein Machtvakuum entsteht. Die Amerikaner oder Trump zieht die amerikanischen Truppen ab, schießt ein anderer Player nach. Und Putin macht seit einigen Jahren die Erfahrung, dass er, obwohl er ein wirtschaftlicher Zwerg ist mit seinem territorialen Riesenreich, er militärstrategisch doch immer noch neuen Raum zugewinnen kann. Und die Konstellation, die sich jetzt in der Region ergibt, mit Iran, Syrien und Putin, das ist natürlich eine ganz unheimliche neue Verbindung und Allianz, die die Gewichte scheint mir extrem verschiebt. Und ich verstehe, selbst wenn man sagt, Isolationismus und America first, was ja das Motto von Donald Trump ist, nicht, weshalb er die amerikanische Hegemonie macht, gewissermaßen so leichtfertig aufgibt.
Herr Adomeit, Sie haben zugehört, was Herr Mangold gesagt hat. Wie würden Sie das sehen? Ist Putin der Strippenzieher im Hintergrund, ja oder nein?
Ja, Strippenzieher würde ich hier vielleicht nicht so sagen, aber es geht im Nahen und Mittleren Osten geht derzeit überhaupt nichts ohne Russland. Und es ist schon erstaunlich, dass Putin es bisher geschafft hat, praktisch zu allen diesen wichtigen Akteuren in dieser Region einen guten Kontakt oder zumindest einen passablen Kontakt zu pflegen, sei es nun die Führung in Iran, Saudi-Arabien, Israel, Ägypten oder Türkei und sogar zu den Verbündeten der USA, der nämlich am Montag war er ja in Saudi-Arabien, Empfang von dem saudischen König in Riyadh und am Dienstag, also gestern, war er in den Vereinigten Arabischen Emirate. Also vielleicht Strippenzieher ist etwas zu weit gefasst, aber jedenfalls spielt Russland seit seiner militärischen Intervention in Syrien im September 2015 eine wichtige Rolle.
Aber zwischen Putin und Erdogan hat es doch auch ganz schön geknirscht, November 2015 zum Beispiel, als das russische Kampfflugzeug abgeschossen wurde und die Türkei ist da ja in Russland in Ungnade gefallen, damals für kurze Zeit.
Das ist richtig. Putin hat dann eben auch praktisch diese ökonomische Strafaktion gestartet gegen Erdogan. Und Erdogan hat gemerkt, dass eben auch wirtschaftlich es ohne Russland nicht geht. Die Sanktionen haben ihn ja ganz empfindlich getroffen. Und deswegen hat er also klein beigegeben. Er hat sich ja also öffentlich, also auch, wie Putin das gefordert hat, hat er sich auch entschuldigt. Und seitdem sind die Beziehungen so weit gediehen auch, dass Putin auch an Erdogan Waffen liefert, wie beispielsweise die S-400, das Flugabwehrsystem.
Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, Herr Adomait. Natürlich aus westlicher Sicht sieht man das mit Sorge bis Grauen. Aber ist vielleicht Putin tatsächlich in der Lage, eine Stabilisierung in der Region zu erwirken, was dem Westen und namentlich dem zerstrittenen Europa bislang gar nicht gelungen ist?
Nein, die Frage ist auch in der Tat, wenn man beispielsweise an die Politik des Kremls in der Ukraine denkt, inwieweit der überhaupt an einer Stabilisierung interessiert ist. Normalerweise ist es ja so, bei den verschiedenen eingefrorenen oder nicht eingefrorenen Konflikten, da profitiert Russland davon, dass es eben keine Stabilität gibt. Und vor allen Dingen keine Stabilität im westlichen Sinne. In unserem Sinne wäre Stabilität in Syrien gewährleistet, wenn dort ein demokratisches System entstünde. Aber daran hat weder Assad noch Putin und natürlich auch nicht der Iran ein Interesse.
Ja, aber worauf müssen wir uns denn dann einstellen? Wie wird das weitergehen? Wie wird auch die Machtverteilung in Syrien dann in Zukunft aussehen?
Naja, die Zeichen sind ja eindeutig. Nämlich, soweit ich das überblicken kann, ist diese Intervention der Syrer, der Vormarsch in Richtung Norden, der ist ja mit Putin abgesprochen. Das heißt, dass Assad und wir auch Putin, wir kommen dem Ziel nahe, dass die gesamte Region, also Syrien, vollkommen unter Kontrolle Assads gerät. Mit diesem Vormarsch an diese mögliche Kontaktlinie, nämlich die Türkei ziehen, den Sicherheitskorridor, dann fehlt nur noch sozusagen dann die Nordwestregion, also Idlib. Und da machen die Syrer zusammen mit den Russen, die anscheinend also auch da jetzt seit Juli Bodentruppen da eingesetzt haben, machen die große Fortschritte. Also das Resultat wird sein, dass mit Hilfe eben Irans und Russlands Assad in ganz Syrien mit der Ausnahme möglicher dieser Sicherheitszone die Macht übernimmt. Und das wird es wohl dann sein.
Und Assad wird dann aber nicht am Ende auf Erdogan knallen?
Das nehme ich nicht an. Dafür wird Russland sorgen, dass es dazu nicht kommt. Natürlich gibt es auch gegensätzliche Interessen zwischen Syrien und der Türkei. Aber der Russland, wenn man außer sich die Entwicklungen in den letzten Monaten und Jahren ansieht, wird wohl wissen, das zu verhindern. Schließlich ist sowohl Assad als auch die Türkei sehr auf russische Unterstützung angewiesen. Militärisch Syrien und ökonomisch die Türkei.
Gut, aber ein Volk haben wir jetzt sozusagen fast vergessen. Was wird mit den Kurden? Die Kurden hätten ja immer gerne einen eigenen Staat gehabt oder auch eine Rolle gespielt in einem demokratischen Syrien. Das wird es dann nicht geben. Dem steht Putin jetzt entgegen, wenn ich das richtig verstehe.
Naja, also die Kurden sind ja auch nicht unbedingt so demokratisch legitimiert. Aber lassen wir das mal beiseite. Die Kurden, das sind die Bauernopfer. Nämlich die werden mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie auch von den Syrern verlassen, kann man nicht sagen. Aber jedenfalls die Syrer sind ja auch nicht daran interessiert, dass auf ihrem Boden ein eigenständiger Staat entsteht. Und daran hat eigentlich niemand Interesse. Das war ja auch das Problem mit den Beziehungen zwischen den USA und den Kurden. Die USA waren nicht daran interessiert, dass die Kurden einen eigenen Staat bekommen, sei es also nun in Irak oder aber in Syrien. Und die Russen profitieren ökonomisch sehr viel im Irak. Wir haben also gerade jetzt zwei Verträge geschlossen, nämlich über die Übernahme einer großen Ölpipeline. Und sie haben also Milliarden investiert, um die Ölfelder zu entwickeln. Aber das bedeutet nicht, dass sie also auch gegen den Willen der Regierung in Bagdad einen eigenen Staat vorziehen. Also die Kurden werden im Grunde genommen werden die von allen zwar mehr oder weniger unterstützt oder dem nicht unterstützt, aber von wegen eigenem Staat, da wird wohl nichts zu machen sein.
Hannes Adomeit vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Vielen Dank, Herr Adomeit, für Ihre Zeit.
Aber gerne.
Vor einer Woche ist das Attentat in Halle geschehen. Wir haben heute früh in der Redaktionskonferenz festgestellt, dass uns diese Woche, die jetzt seitdem vergangen ist, vorkommt wie 3 Wochen. Es ist so viel passiert, es war so eine dichte Zeit. Ijoma Mangold von der Zeit hier zu Gast hat aus Ihrer Sicht dieses Attentat, die Sicht der Politik und auch die Sicht der Sicherheitsbehörden auf den Rechtsextremismus in Deutschland geschärft?
Darf ich, auch wenn es immer unbeliebt ist, eine einerseits-andererseits Antwort geben?
Ja.
Einerseits, und ich fange mit der Kritik an, worüber ich mich nicht einfach nur geärgert habe, sondern was mich tatsächlich nachdenklich bis erschüttert gestimmt hat, war die Art und Weise, wie dieser schreckliche Anschlag immer nur als ein Anschlag gegen jüdische Mitbürger in Deutschland gewertet wurde. Und die Tatsache, dass der Attentäter auf seiner Liste, aber neben der Synagoge dann eben gleich zielstrebig in den Dönerladen ging, wie mir schien, in unsensibler Weise unter den Tisch gefallen ist. Und das scheint mir so eine Tendenz zu sein, die übrigens auch die AfD bespielt, Antisemitismus und Rassismus zu separieren, so als handelt es sich um zwei verschiedene Dinge. Das sollte man auf keinen Fall mitmachen. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland machen da zum Glück auch gar nicht mit. Das wäre ein völliges Missverständnis des menschenfeindlichen Kerns, der hinter Antisemitismus eine Untergruppe von Rassismus. Also insofern hätte ich mir gewünscht, übrigens auch von unserem Bundespräsidenten, dass er das bei seiner Ansprache da in Halle ein wenig mehr zum Ausdruck bringt. Ich habe schon das Gefühl, dass die türkischen Mitbürger sehr leicht in unserer Anteilnahme unter den Tisch fallen. Und es geht nicht darum, die eine Gruppe mit der anderen auszuspielen. Quatsch, natürlich gar nicht. Aber eine merkwürdige Empathielosigkeit habe ich da beobachtet, als seien türkische Mitbürger, Bürger zweiter Klasse. Und das hat mir nicht gefallen. Das ist das einerseits. Das andererseits zum Positiven, wenn man so will, würde ich sagen, ja, allerdings, der Schuss ist jetzt vernommen worden. Die unglückliche Formulierung von Frau Kramp-Karrenbauer über, das sei ein ernstes Alarmzeichen, war natürlich absoluter Unfug. Das war kein Alarmzeichen, das war der Ernstfall und auch nicht der erste Ernstfall. Und wir erinnern uns natürlich an die furchtbare Blutspur der NSU-Verbrechen. Und es ist ja leider nicht bei diesen Verbrechen geblieben, sondern auch bei einer katastrophalen Versagen der Aufklärungsarbeit. Und wenn die Aufklärungsarbeit nicht stimmt, dann scheint das Bewusstsein der zuständigen Behörden defizitär zu sein. Und ich glaube, das ändert sich jetzt.
Das könnte sich ändern, wenn Sie sagen, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit muss sozusagen gleichgewichtet werden. Wenn ich sage, es geht eben um Rechtsextremismus, dann ist das wahrscheinlich so zusammengefasst.
Ja. Die sind wesensgleich.
Ja.
Mit verschiedenen historischen Vorgeschichten und Kontexten, das ist ja gar keine Frage. Aber sie sind in ihrem menschenverachtenden Kern wesensgleich.
Ja, und vielleicht hat das Bundeskriminalamt jetzt wirklich die Zeichen der Zeit erkannt. Wir hören mal Holger Münch, den Präsidenten des Bundeskriminalamts. Kurz sagt er:
Wir beobachten jetzt schon über einen längeren Zeitraum, dass Hass, Ausgrenzung, Hetze und auch Gewalt zunehmen. Mittlerweile, so finde ich, auch ein demokratiegefährdendes Ausmaß erreicht haben.
Also ein demokratiegefährdendes Ausmaß. Das sind ja mal klare Worte.
Ja, absolut. Herr Münch macht bella figura und das zu Recht, weil unsere letzte Erfahrung mit einem hohen staatlichen Repräsentanten, der für unsere Sicherheit zuständig war, war Herr Maaßen. Mhm. Und da hatte man nicht das Gefühl, dass es ein Alarmbewusstsein, ein Bewusstsein für die Gefahrenlage gibt. Und das klingt jetzt ganz anders. Ich möchte aber auch hier nochmal meinen Punkt von vorn aufgreifen, weil der mir doch irgendwie sehr entscheidend zu sein scheint. Wenn man Antisemitismus und Rassismus trennt, dann ist man oft und war in der Vergangenheit oft in der Versuchung, den Antisemitismus in Deutschland auf das Konto von muslimischen Flüchtlingen zu buchen und hat auch deswegen übersehen, dass es einen wie seit eh und je, logischerweise ein Germano-Autochtonen, Antisemitismus gibt. Ja. Und auch diese Botschaft, glaube ich, ist nun angekommen. Darüber bin ich froh.
Und jetzt soll es 740 neue Stellen geben für den Verfassungsschutz, für das BKA. Und es sind wohl auch alle Parteien dafür. Aber jetzt muss die Finanzierung noch geklärt werden. Der Bundestag muss über die zusätzlichen Ausgaben beraten. Also was erwarten wir von diesen Beratungen?
Na, ich glaube, da herrscht eine parteienübergreifende Einigkeit. Da wäre ich jetzt unbesorgt. Es hat ja auch, wenn wir sehen, dass die staatliche Garantie von Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann haben natürlich alle Parteien übergreifend, wir haben ja ein Interesse an der Funktionstüchtigkeit unserer Sicherheitsapparate. Ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik per se irgendwie sympathetisch mit rechter Gewalt umgeht. Allerdings hat sie die notwendige Aufmerksamkeit, das notwendige Bewusstsein und vielleicht auch das notwendige Durchdenken der Phänomene bisher nicht in keineswegs vorbildlicher Weise erfüllt.
Frage ist aber, ob die Sicherheitsbehörden neue Befugnisse erhalten sollen, welche Befugnisse sie erhalten sollen. Dann geht natürlich die Debatte dann gleich wieder weiter, auch von der Linken dann ja ins Feld geführt. Die Linke ist dagegen, dass zum Beispiel die Überwachung ausgeweitet wird.
Ja, diese Diskussion haben natürlich auch ein bisschen was Ritualhaftes quasi. Bei jeder Frage der Funktionstüchtigkeit oder der Arbeitsfähigkeit der Sicherheitsorgane werden immer Fragen der bürgerlichen Freiheit gleichzeitig mitberührt. Ich kann mir da selber schwer ein Urteil bilden. Wir leben ja sowieso jenseits von staatlicher Kontrolle in einem insgesamt im digitalen Zeitalter in einem Zustand unfassbarer Kontrolle und Überwachung. Da scheinen mir die staatlichen Organe das geringere Problem zu sein.
Die Buchmesse in Frankfurt, die ist ein Ort des Lesens, aber natürlich auch ein Ort der Debatte. Es wird viel gestritten in diesem Jahr, zum Beispiel, ob Peter Handke ein würdiger Träger des Nobelpreises ist, auch ob der brasilianische Fotograf Salgado ein würdiger Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist. Das haben wir alles hier in dieser Mittagsstunde schon diskutiert. Heute wollen wir mal ein bisschen auf die Metaebene gehen. Ijoma Mangold hier zu Gast, Kulturkorrespondent bei der Zeit, auch Literaturkritiker, auch Buchautor. Das Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Das deutsche Krokodil. Sie sind also ein Mann des Buches und ich habe gerade schon gedacht, Sie ziehen jetzt sicher gleich eins aus der Tasche, war aber nicht so. Aber um jetzt auf diese Metaebene zu gehen, ist die Frage doch die, kann eine Messe wie die in Frankfurt jetzt als soziales Ereignis sozialen Kitt stiften innerhalb einer Gesellschaft?
Ich glaube, dass ich generell kein Freund von sozialem Kitt bin. Mhm. Also ich glaube, Gesellschaften halten nicht deswegen zusammen, weil irgendein Kitt sie zusammenhält, sondern weil sie, es soll jetzt nicht zu geholpert klingen, aber weil sie in einem gemeinsamen Kommunikationszusammenhang stehen. Aber Kommunikation meint nie Einigkeit. Kommunikation meint Austausch, meint Kontroverse, meint Diskussion, meint Pro und Contra. Mhm. Schon zwei Menschen in einem Raum werden zwei verschiedene Blickwinkel auf die Welt haben. Das ist eigentlich das Spannende. Und da ist die Frankfurter Buchmesse, die man sich, wenn man da noch nicht war, man kann die sich gar nicht groß genug vorstellen. Das ist wirklich unglaublich, was aus der ganzen Welt dort zusammenkommt. Vom kleinsten Verlag bis zum größten Buchkonzern. Und alle bringen etwas mit, was ein Bild dieser Welt ist. Mhm. Also entstehen unendlich viele Bilder dieser Welt.
Das ist genau das, was ich mir unter sozialem Kitt vorgestellt hätte. Dass man in eine Debatte eintreten kann, dass man sein Gegenüber achtet, dass man eben diese verschiedenen Dinge, die jeder mitbringt, auch sich neugierig anguckt, ja. Dann guckt, was hat das mit mir zu tun, wie bringt mich das auch in meinem Denken weiter. Und erstaunlich ist ja, dass die Menschen wieder viel lesen. Die Zahl der Buchkäufer in Deutschland ist im letzten Jahr erstmals seit 2012, das besagen die Statistiken, wieder gestiegen.
Ja, ich glaube, wie Joshua sagte, nur den Statistiken, die ich selber gefälscht habe.
Glauben Sie es nicht?
Welche Referenz und Kennziffern da jeweils abgerufen werden? Jetzt muss man sagen, die letzten Untersuchungen dazu waren immer extrem kulturpessimistische, wonach auch wegen der digitalen Konkurrenz, der Medienkonkurrenz, immer weniger Menschen zum Buch finden. Wenn diese per se, dieser Negativtrend jetzt zum ersten Mal eine kleine Umkehr erlebt, freut mich das sehr. Aber am Ende wissen wir gar nicht, wie viele Kochbücher da reingerechnet werden, während wir, wenn wir darüber reden, ja immer emphatisch von dem welterschließenden Buch uns das welterschließende Buch vor Augen haben. In Wahrheit, nehme ich an, sind 95% des Buchmarktes Ratgeber und Kochbücher. Ich weiß es nicht, aber...
Gut, die Aufschlüsselung habe ich tatsächlich nicht, aber es sind 29,9 Millionen Menschen, die 2018 mindestens ein Buch erworben haben und 2017 waren es 29,6 Millionen.
Also das jetzt habe ich eine andere Zahl, die Ihnen nicht widerspricht, sie nur ergänzt, die ich auch ganz hübsch finde. Dieses Jahr ist ja das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse Norwegen und Norwegen liegt in der Buchaffinität eindeutig vor Deutschland. Der durchschnittliche Norweger liest 15 Bücher pro Jahr, glaube ich, war die Zahl. Mhm. Und Deutschland dann nur 10 oder so.
Gibt es da eigentlich Erklärungen dafür, dass die Norweger nicht nur viel lesen, sondern ja auch gut erzählen können?
Das sind natürlich auch immer Trends und Konjunkturen. Und Norwegen ist halt durch Knausgard, dessen gewaltiges autobiografisches Werk Mein Kamp, hier weltweit eingeschlagen ist wie eine Bombe, zu Recht übrigens. Ich bin auch großer Knausgard-Fan. Durch Knausgard ist Norwegen plötzlich wieder auf der Bildfläche erschienen und dann stellt man fest, was für eine reiche Literatur die haben. Das ist allerdings eine Erfahrung, die man bei vielen sogenannten kleinen Literaturen der kleinen Länder macht. Je kleiner die Länder, desto wichtiger im Bewusstsein ist die jeweilige Nationalliteratur, weil sie einfach so unglaublich identitätsstiftend wirken kann. Mhm. Island hat, glaube ich, 350.000 Einwohner, aber einen blühenden Buchmarkt.
Aber ich bin auch großer Knausgard-Fan und ich denke mir, das, was ihm gelingt, ist ja eben tatsächlich über sein Leben so zu berichten, wie es war. Und das hatte ganz viele Tiefen und ganz viele Momente, in denen er nicht genau wusste, wie es weitergeht. Und das genau in Phasen, in denen es insgesamt schwierig wird, ist schön zu lesen, weil man sich sozusagen damit solidarisieren kann und sagen kann, ja, es ist eben so. Wir halten es aus, dass wir manchmal keine Antworten haben.
Ja, Zerbrechlichkeit, Zweifel, das sind, glaube ich, Qualitäten, die zum Beispiel im politischen Diskurs nicht zur Geltung kommen können, weil man da quasi immer im Wahlkampfmodus ist. Und die Literatur hat immer die Chance, auch das Nichtwissen, auch die Unsicherheit, die Ambivalenz, das Nicht-Eindeutige und das Scheitern zum Ausdruck zu bringen, was ja logischerweise existenziell eine wesentliche Dimension unseres Lebens ist. Und dafür ist die Literatur da, darüber zu sprechen.
Aber es gibt natürlich auch Literatinnen. Ich denke jetzt an die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die Polin, die als Feministin auftritt, die sich auch für Geflüchtete in Polen einsetzt, die ein sehr heterogenes Geschichtsbild in ihrem Werk so zeigt und dadurch ja auch Kritik erntet von den polnischen Politikern. Das ist ja dann eine sehr deutliche Stellungnahme eines Autors im Sinne des sozialen Kittes, wie ich ihn am Anfang so genannt habe.
Gut, wir müssen uns nicht über den Begriff des sozialen Kitts streiten, weil sonst fange ich gleich an, mit Niklas Luhmann und dessen Soziologie zu argumentieren. Aber dass die Literatur, wie im Falle auch von Olga Tokarczuk, immer auch eine kritische Instanz ist, das ist sie gewissermaßen seit je. Deswegen ist sie auch immer kritisch oder auch von den Mächtigen oft kritisch beäugt worden. Sie will nicht einfach das Lied des Herrn nochmal nachsingen, sondern sie will einen anderen Blick auf die Wirklichkeit eröffnen. Und dieser andere Blick, dieses andere Bild von der Wirklichkeit ist im besten Fall immer ein konkurrierendes oder ein widerstreitendes zum offiziellen Bild.
In Katalonien sind die Menschen auf die Straßen gegangen gegen die harten Gerichtsurteile, die verhängt wurden gegen die neuen Separatistenführer. Da sind Gefängnisstrafen von bis zu 13 Jahren verhängt worden. Und die Demonstranten sind teilweise sehr gewalttätig, radikal vorgegangen, haben Barrikaden gesetzt, Kartons in Brand gesetzt, Gegenstände auf die Sicherheitskräfte geworfen und die haben dann wiederum mit Schlagstöcken geantwortet. Und die spanische Regierung von Pedro Sanchez hat das dann scharf verurteilt, Herr Mangold, zu Recht.
Das ist der furchtbare Bacillus des Partikularismus, gegen den mit dem umzugehen wahnsinnig schwierig ist. Das oberste Ziel, der oberste Zweck jedes Staates ist seine Selbsterhaltung. Und der wesentliche Teil seiner Selbsterhaltung ist seine territoriale Integrität. Und wenn die durch Abspaltung, Separations- und Autonomiebestrebungen angezweifelt wird, dann muss der Staat eine rote Linie ziehen, obwohl die Folgen, die daraus entstehen, furchtbar sind, weil das natürlich Verletzungen und Risse sind, die quasi mitten durchs Herz der Gesellschaft gehen. Aber ich glaube, die Zentralregierung kann sich nicht von den katalonischen Separatisten vorführen lassen. Das Strafmaß ist hart, aber ich glaube auch so ein bisschen alternativlos. Dass die Reaktionen darauf nun wiederum Wut sind, das kann man ja auch verstehen. Denn aus der katalonischen Perspektive sind das ja Helden, die für die gemeinsame Sache gekämpft haben. Und wenn die in so scharfer Weise bestraft werden, dann verlangt es ja schon die emotionale Solidarität, dass man seine Aufgebrachtheit und zum Ausdruck bringt.
Sie sagen, das Strafmaß ist hart. Es war so, dass die Staatsanwaltschaft bis zu 25 Jahren gefordert hatte, also noch viel härter vorgehen wollte. Insofern könnte man ja auch argumentieren, eigentlich ist das Urteil auch konstruktiv möglicherweise zu sehen.
Es muss beides sein. Es muss ja beides sein. Es muss klar machen, dass die Integrität des Staates nicht angetastet werden darf. Und gleichzeitig muss das Urteil und die Politik offen sein dafür, dass es ein Weiterleben danach gibt, ein gemeinsames Zusammenleben weitergibt. Macht ja gar keinen Sinn, bei solchen Separationsbewegungen eine Politik der verbrannten Erde zu machen, sondern es muss auch immer der nächste Schritt mitbedacht werden.
Ja, und jetzt gibt es eben Stimmen in Madrid, die sagen, genau dieses Zusammenleben ist ja von den Demonstranten, die da so radikal vorgehen, gar nicht gewünscht. Ja. Es ginge eben darum, Zerstörung anzurichten und eben nicht dafür
absolut
zu sorgen.
Ich glaube schon auch, dass die Demonstranten mit einer Logik der Eskalation arbeiten, weil sie der Meinung sind, dass die ihnen die eigene Tasche zahlt.
Also insofern, wenn Sie die spanische Regierung beraten würden, würden Sie sagen, ja, leider muss in dem Moment so reagiert werden. Und wie geht das dann weiter?
Ja, ich weige mich jedenfalls, die Köpfe der Separationsbewegung gewissermaßen als Freiheitskämpfer wahrzunehmen.
Und was meinen Sie, wenn wir jetzt in 2 Jahren so, wo wird Spanien dann stehen?
Es ist so schwierig. Der Partikularismus, hatten wir eigentlich gehofft, dass er im größeren Rahmen der EU gewissermaßen gut aufgehoben ist. Ja. Wenn wir eh alle Teil der EU sind, dann spielt der Nationalstaat gar nicht mehr diese Rolle. Und dann gibt es wieder, man sprach ja früher sehr viel vom Europa der Regionen. Und das stellte man sich als ein gewissermaßen gut atmendes Gebilde vor. Schauen wir nach Italien, wo die Lega Nord, die jetzt nicht mehr Lega Nord heißt, aber ja auch eine Separationsbewegung war. Schauen wir nach Irland, wo durch den Brexit und Schottland, wo durch den Brexit die Einheit des Vereinigten Königreichs bedroht ist, stellen wir an vielen Orten fest, dass die Nationalstaaten unter Druck geraten durch Autonomiebewegungen. Aber das ist, glaube ich, zu vornehmes Wort. Und daran liegt aber auch was Illusorisches in diesem Fragmentarismus, weil der ist ja eigentlich unendlich. Also es könnte sich im nächsten Schritt Bayern für selbstständig erklären, aber dann wird es dabei ja auch nicht bleiben. Weil nachdem dann Bayern seine Autonomie hätte, würden die Franken sagen, aber wir sind Franken und keine Bayern. Also am Ende kommt es dann zu einem immer größeren Zerfall größerer staatlicher Einheiten und davon hat niemand was. Und ich finde, die Würde des Staates liegt schon in der Bewahrung seiner Einheit.
Ijoma Mangold von der Zeit ist hier zu Gast und jetzt auch hier im Studio Tobias Jecker aus unserer Redaktion. Und er hat sich ein Video angeguckt, das jetzt die Modernität der CDU beweisen soll. Es sitzt der CDU ja ziemlich in den Knochen, dass sie sich damals, als das Rezo-Video rauskam, ein bisschen blamiert hat, weil sie keine wirklich geeignete Antwort darauf gefunden hat. Jetzt hat sie sich also was ausgedacht, was auf YouTube läuft. Politiker sollen Politiker interviewen und als erstes nun Ralf Brinkhaus, also der Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und das klingt dann so.
Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, schön, dass wir heute das Interview hier führen können.
Ja, lieber Ralf, da bin ich auch sehr dankbar dafür.
Da bin ich auch sehr dankbar. Herr Mangold, das ist ein bisschen zum Schmunzeln, oder?
Ja, das ist ein bisschen zum Schmunzeln, wenn man diesen Ausschnitt hört. Ich glaube auch nicht, dass das die große Propaganda-Attacke ist, mit der man die neue Medienhoheit über den Stammtischen erreicht. Aber ich habe mir dieses Video angeschaut. Das ist sehr, sehr, sehr schön, es sich anzuschauen, weil Angela Merkel aus einem konkreten Anlass, nämlich dem Mauerfall vor 30 Jahren, über ihre Erinnerung an diese Monate erzählt. Und das sind interessante Perspektiven und sie tut es in ihrer, ich bin ja doch ein großer Kanzlerfan, wie ich in solchen Momenten dann immer merke, in dieser ruhigen, unaufgetretenen und nie randschmeißerischen Weise. Und das mag vielleicht jetzt nicht besonders poppig und pep wirken, hat aber auch eine eigene Würde.
Hat eine eigene Würde, würden Sie das auch sagen, Herr Jecker?
Interessant ist es auf jeden Fall, diese persönlichen Erlebnisse. Interessant finde ich aber auch, wie da Privates und Politisches eben stark miteinander vermischt wird. Zum Beispiel in einer Passage, da geht es um Helmut Kohls Rolle bei der Einheit und wie er damals die junge, frisch gewählte Abgeordnete Angela Merkel überraschend zu einem Gespräch ins Kanzleramt eingeladen hat.
Dann hat er mich eigentlich nur gefragt, ob ich mich mit Frauen verstehe. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe meistens mit Männern gearbeitet. In meiner Arbeitseinheit in der Akademie waren nur Männer, nur eine Sekretärin. Aber ich hätte eine Schwester, eine Mutter, Freundin, ginge, glaube ich, ganz gut. Und dann wurde ich Frauenministerin nachher in der ersten gesamtdeutschen Regierung.
Ja, also Helmut Kohl hat ja so aus unserer Sicht, da war das alles ja auch nicht so ganz unumstritten. Wir hatten ja auch die Auseinandersetzung, auch damals mit Oskar Lafontaine, der das anders gesehen hat. Und deswegen hat er ja einen ganz zentralen Punkt gehabt und auch Punkt gesetzt, dass er gesagt hat, nein, ich stehe zu der Einheit und ich ziehe das jetzt auch durch.
Also das, ehrlich gesagt, Herr Jecker, ist mir jetzt nicht so ganz klar. Die Frau Merkel spricht über die Arbeit mit Frauen und ihre Zeit als Frauenministerin. Und dann kommt Herr Brinkhaus und fragt, na, was nach der Einheit?
Genau, das ist eigentlich kennzeichnend für das Video. Es ist keine klassische Interviewform. Knallharte Fragen gibt es natürlich sowieso nicht, ist klar. Aber man sieht eben hier besonders gut, dass da ein Thema nach dem anderen abgehakt wird und die Rollen des Interviewers und der Befragten eben ziemlich durcheinander geraten. Brinkhaus streut eben immer wieder auch selbst politische Aussagen ein.
Okay. Ja, aber der Herr Brinkhaus versteht sich doch auch offensichtlich jetzt nicht als Journalist. Das ganze Format versteht sich doch nicht als journalistisches Format, sondern einfach als eine weitere Bühne, in der es einen Austausch, wo wir mal zuhören, wie sich Politiker miteinander austauschen. Ich halte das für nicht besonders produktiv oder erhellend, aber es will ja auch nicht Journalismus sein.
Ja, vollkommen richtig.
Zu bedenken geben.
Vollkommen richtig. Ich habe auch die CDU-CSU-Pressestelle angerufen und gefragt, was dahinter steckt. Denn das spielt ja so ein bisschen schon in die Debatte rein. Jetzt auch auf Twitter viel Kritik, dass ja viele Parteien daran arbeiten, Newsrooms einzurichten, wie bei klassischen Medien, und dann eben PR im Gewand von Journalismus machen. Aber die Pressestelle sagt relativ klar, das ist wohl eine einmalige Aktion. Das Videogespräch wurde zuerst gezeigt, eben bei einer Fraktionssitzung in Leipzig, wo Merkel nicht persönlich anwesend war, und hat eher so den Charakter einer Videobotschaft, würde ich sagen.
Also ist es denn, Herr Jecker, aus Ihrer Sicht auch nicht dazu angetan, jetzt zu zeigen, dass die CDU eigentlich eine moderne Partei ist?
Also auf jeden Fall nein, würde ich sagen. Das ist schon sehr altbacken und steif, so ein bisschen wie dieser wöchentliche Merkel-Podcast, die Kanzlerin direkt, nur eben in Gesprächsform. Und es gab ja nach diesem Rezo-Video viele hektische Versuche eigentlich aller Parteien auf YouTube, Instagram und Co. Modernität zu demonstrieren. Als Partei geht die CSU da wohl am weitesten mit ihrem CSU, diesem eigenen Videokanal, mit einem Influencer, den sie da engagiert haben. Aber jetzt ganz ehrlich, Brinkhaus und Merkel, die werden die Social-Media-Welt nicht revolutionieren. Aber
Jecker, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Ich würde jetzt nur den Advocatus Diaboli spielen, nämlich sage, für hippe Modernität sorgen wir Medien mehr als genug selber. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn die Politik manchmal ein bisschen altbacken ist, denn sie folgt anderen Gesetzen. Man soll ja nicht deswegen Bundeskanzler werden, weil man wahnsinnig gut vor seiner Webcam herumtouren kann, sondern weil man mit Abstand, Ruhe und Distanz die Geschicke der Nation lenkt und leitet.
Und selbiges hat Frau Merkel also nochmal unter Beweis gestellt, dass sie Abstand, Ruhe und Distanz sozusagen verkörpert. Und hier in dieser Mittagsstunde war zu Gast Ijoma Mangold von der Zeit. Gut, dass Sie heute hier waren, denn morgen hätten Sie nicht hier sein können, weil Sie jetzt nach Frankfurt auf die Buchmesse fahren, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, da stürze ich mich ins Getümmel.
Das ist gut, da werden Sie Corbinian Frenzel treffen. Der wird nämlich morgen live von der Buchmesse senden mit verschiedenen Gästen, unter anderem auch Wolfgang Thierse und Joachim Gauck. Gucken Sie doch mal vorbei.
Mhm, gerne, gerne.
Und danke, dass Sie heute hier waren.
Das war mein Vergnügen.